Cares, der Podcast von Aktion Deutschland hilft.
Was mir hier sehr klar geworden ist, wie nicht selbstverständlich es ist, was wir hier alles haben. Unser ganzer Wohlstand in Deutschland ist auch Wohlstand, also in Deutschland ist es auch Wohlstand, Strom zu haben, Wasser zu haben, eine Heizung zu haben. Alles diese Dinge, die man in unserer Gesellschaft eigentlich als absolut selbstverständlich erachtet, sind es nicht. Das hat man hier im Ahrtal gemerkt. Es ist von jetzt auf gleich nicht mehr da. Du hast kein Wasser, du hast keinen Strom, du hast keine Heizung mehr. Du kannst nicht einmal mehr auf Toilette gehen, weil es auch die Kanalisation nicht mehr gibt. Und das ist eine sehr wichtige Lektion, die ich hier gelernt habe.
Eine Lektion, die man in diesem Jahr auch durch andere schreckliche Ereignisse wieder vor Augen geführt bekommt. Nichts von dem, was wir als normal und selbstverständlich ansehen, ist es wirklich. Und für viele Menschen auf der ganzen Welt ist das der Normalzustand. Mein Name ist Mats Kastning und ich stelle euch hier im Podcast Who Cares Helferinnen und Helfer der Hilfsorganisationen vor, die sich zur Aktion Deutschland hilft zusammengeschlossen haben und weltweit da helfen, wo der Normalzustand eher die Katastrophe ist. Aber wir müssen nicht immer ans andere Ende der Welt schauen, um Menschen in Not zu finden. Auch hier direkt vor der eigenen Tür ist Hilfe manchmal dringend nötig. Letztes Jahr, in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli, verwandelt sich die Ahr nach tagelangem Regen in eine lebensgefährliche Naturgewalt, die alles mit sich reißt, was ihr unglücklicherweise im Wege steht. Sie reißt Häuser, Brücken, Autos und ganze Straßen mit sich. 134 Menschen finden in den Fluten den Tod. Die Hälfte davon aus Bad Neuenahr-Ahrweiler. 15 Organisationen in unserem Bündnis leisten Nothilfe und sind ab Tag 1 vor Ort. So zum Beispiel auch die beiden ProtagonistInnen unserer aktuellen Folge. Unsere Bündnisorganisation ADRA hat geholfen, die Arche, ein Lager mit Küchenzelt, Friseur, Handyladestationen und noch viel mehr zu unterstützen. Genau hier treffe ich Christina und Lukas und sie erzählen mir, wie sie die Tage erlebt haben, als die A alles mit sich riss.
Wir sind jetzt hier in der Arche in Ahrweiler und zwei Leute sind bei mir, die von Anfang an bei der Flutkatastrophe dabei waren. Magst du dich einmal kurz selber vorstellen und sagen, wer du bist und was du hier machst?
Ja, sehr gerne. Ich bin Christina Kuhlen und ich komme von ADRA. Dort arbeite ich. ADRA ist eine internationale Hilfsorganisation in der Katastrophenhilfe, aber auch in langfristigen Projekten aktiv. Also weltweit gibt es ein Netzwerk und ich bin dort eigentlich als Sozialpädagogin tätig im Bereich internationale Freiwilligendienste und entwicklungspolitische Bildungsarbeit. Komme aber hier auch aus der Region, aus der Grafschaft, bin in Bad Neuenahr zur Schule gegangen und ja, bin jetzt seit dem Sommer letztes Jahr in der Fluthilfe tätig für ADRA.
Dann dasselbe auch nochmal bei dir. Was hat dich hier hingetrieben und was machst du hier?
Ja, ich bin der Lukas Braunschlegel. Ich bin hier im Kreis ebenfalls aufgewachsen, bin auch hier bei der Feuerwehr. Und ja, so kam es, dass ich direkt mit der Flut in Kontakt stand. Und nachdem ich meine Einsätze beendet hatte, habe ich mich dazu entschieden, dass ich bei einem Kumpel geblieben bin. Und wir haben hier in dem Stadtteil rund um den Kalvarienberg eine kleine Versorgungsstation mitten in Ahrweiler aufgebaut. 7 Monate nach der Flut bin ich immer noch hier.
Ja, und wir sitzen jetzt hier in einem ziemlich großen Zelt, in dem gegessen wird. Es gibt eine Spielecke, es gibt eine Musikecke, habe ich gesehen. Ein Kicker ist aufgestellt, eine Leinwand. Was genau ist das Ganze denn jetzt hier?
Ja, man könnte sagen, es ist ein Dorfplatz, ein neu entstandener Viertelplatz für das Stadtviertel hier, für alle Betroffenen und Helfenden, die von Tag 1, kann man sagen, hier hinkamen, um Essen zu bekommen, um sich auszutauschen, um Werkzeuge zu bekommen. Und es hat sich eben immer weiter entwickelt und ist nach wie vor ein Anker, ein Punkt für sozialen Zusammenhalt, würde ich mal so ganz grob beschreiben.
Ja, aber wenn du sagst, es ist jetzt ein neuer Mittelpunkt, das wird ja jetzt nicht so entstanden sein auf einen Schlag. Wie ging das los?
Also angefangen haben wir mit einem kleinen Pavillon, wo wir erstmal eine Dusche aufgebaut haben. Dann haben wir uns um die Versorgung gekümmert, wir haben Strom angeboten und mit der Zeit hatte man dann den ersten Garten freigeräumt, da sind wir dann hin umgezogen, wir hatten eine Art Biergarten und dann aber gemerkt, da ist Bedarf für mehr und uns dazu entschieden, hier auf dem alten Campingplatz ein großes Zelt aufzubauen. Mittlerweile sind das 360 Quadratmeter Versorgungszelt mit einer eigenen Küche, wo sich tatsächlich jeden Mittag 150 bis 200 Personen zum Mittagessen einfinden. Ja? Daneben gibt es hier noch eine Turnhalle, es gibt eine Materialausgabe, es gibt klassische Sanitäranlagen, einen Waschsalon. Es ersetzt sehr viele Sachen, die ansonsten gerade nicht mehr funktional in der Stadt vorhanden sind.
Kannst du das mal kurz schildern, wie man sich das vorstellen muss, wenn man jetzt nicht hier dabei war? Wie ist das für die Menschen gewesen oder wie hast du es erlebt? Was brauchten die und wie kommt man dann darauf, genau das, was benötigt wird, auch zu besorgen und auch hier hinzukriegen?
Ja, wenn man einmal selber im Matsch gewesen ist und hat das durchgemacht, man hat keinen Strom, man hat kein frisches Wasser und überall um dich herum ist einfach nur Dreck und Matsch. Und du hast deine komplette Kleidung eingesaut, die ganze Dienstkleidung ist einfach nur dreckig und du kannst dann das erste Mal dir die Hände waschen. Ist das ein wahnsinnig schönes Gefühl. Und wir hatten hier unten in Ahrweiler nicht die Möglichkeit, dieses schöne Gefühl zu erleben. Also haben wir uns einfach einen Wassertank geholt, den hier runtergebracht, den Generator daneben gestellt und diese Dusche, die wir hatten, war im Endeffekt nichts als frisches Wasser aus dem Tank, gepumpt durch den Gartenschlauch und du hattest eine Dusche und du konntest das erste Mal wieder nach mehreren Tagen nur mit Schlamm dich waschen.
Und wie kam das jetzt bei den Leuten an? Also ich stelle mir vor, wenn jetzt hier so ein kleiner Kristallisationspunkt entsteht, also wenn ihr jetzt hier eure Dusche da aufgebaut habt, sind die Menschen dann hier gekommen und haben dann gesagt, könnten wir nicht noch das machen oder wie entwickelt sich sowas?
Das entwickelt sich in Gemeinschaft. Man ist ja selber hier am Arbeiten und ja, irgendwann hast du halt Hunger und dann, ja, hast du was nicht nur zu essen für dich, du hast direkt was zu essen mitgebracht für alle Anwohner drumherum. Und am Anfang war das richtig schön. Dein Horizont war gar nicht so, dass du irgendwie 500 Meter gegangen bist. Du konntest ja auch gar nicht durch diesen Matsch warten. Du konntest auch gar nichts transportieren. Du konntest ja nicht wirklich was tragen. Das heißt, wir hatten ganz, ganz viele ganz kleine Stationen hier, da und dort. Und je mehr aufgeräumt wurde, desto zentraler wurde das. Dann hat man sich zusammengetan. Man hat gemeinsam angepackt. Es wurde immer größer, es wurde immer zentraler und ja, auch etablierter.
Was waren denn so die Sachen, wenn du sagst, ne, durch den Schlamm gewartet, was waren denn die Sachen, die ihr als erstes hier machen musstet?
Gut, wir hier haben uns tatsächlich am Anfang darauf verständigt, dass in der Station sich um die Versorgung gekümmert wird. Das heißt, ich bin nicht selber in den Traktor reingestiegen und habe Schutt weggefahren, sondern wir haben koordiniert. Denn wir haben wahnsinnig viel Hilfe von außerhalb bekommen. Ja, also sehr viele Landwirte waren hier, die gesagt haben, hier, ich bin hier mit meinem Schlepper, mit meinem Anhänger, was kann ich tun? Und wir haben angefangen zu koordinieren. Wo gibt es eine Baustelle? Ne? Wer braucht als nächstes Hilfe? Dann kamen ganz viele Feuerwehren vorbei. Und da muss man auch noch dazu sagen, Feuerwehr, ich bin selber Feuerwehrmann, aber ich bin ehrenamtlich. Und so ist das in ganz Deutschland. Und da kamen also ehrenamtliche Feuerwehren, ganze Züge angefahren, die gesagt haben, wir sind jetzt hier, wir helfen jetzt. Und wir konnten von unserem Zentrum, was wir hatten, das Ganze koordinieren. Und dann sind sie auch wieder zurückgekommen. Die ganzen Helfer haben sich an dieser Arche getroffen, haben dann da wieder gegessen, haben geduscht, haben ihre Handys aufgeladen und sind von da aus dann wieder gestärkt ins Viertel reingegangen, um aufzuräumen. Das heißt, wir haben mit der Versorgung nicht direkt Sachen aus Kellern rausgeholt, aber die Personen, die das gemacht haben, die ganzen Helfer, denen das ermöglicht, dass sie das können.
Wie hast du das erlebt in den ersten Tagen?
Ja, in den ersten Tagen habe ich das tatsächlich als Privathelfende, eben als genauso eine, wie Lukas gerade beschrieben hat, erlebt. Ich war tatsächlich schon 6. Tag nach der Flut erst hier und habe dann in Dernau, ein Dorf etwas weiter oberhalb von Ahrweiler an der A, geholfen. Und da war es dann so, dass die Wege schon einigermaßen frei waren. Also man konnte im Endeffekt mit dem Auto durchfahren. Allerdings gab es nur noch eigenständig organisierte neue Strukturen, die erstmal von außen eigentlich gar nicht so ersichtlich waren. Wie läuft hier was? Es gab neu eingerichtete Einbahnstraßen und da so circa 3/4 des Dorfes auch betroffen sind, waren alle mit ihren eigenen Häusern beschäftigt und der Eindruck war Großbaustelle. Eigentlich wurde alles einfach nur aus den Häusern rausgeschafft. Also ich war 3 Tage in 2 Häusern tätig, in 2 den gleichen Häusern, wo wir den 1. Stock insbesondere auch ausgeräumt haben. Und so ging es eben allen. Wir haben dann am 3. Tag gehofft, dass unser Schutthaufen endlich mal weggefahren wird. Denn es gab so viel zu tun. Am nächsten Morgen wurde das immer wieder aus den kleinen Sträßchen vorne an die A gefahren, an die Durchgangsstraße. Das war eine, eigentlich muss man sagen, kilometerlange Halde. Also 1 bis 2 Kilometer geht auch das Dorf und die Halde ging so weit. Und am Abend waren die Wohnstraßen wieder voll. Und wir haben irgendwann versucht, nur noch die Sachen so aus dem Fenster zu werfen, dass sie nicht zum Erdgeschossfenster wieder reinfallen. Und es war schon ein Hand-in-Hand-Arbeiten. Ich jetzt ohne Hintergrund von Feuerwehr oder Ähnlichem habe da eben als Privatperson einfach da angepackt, wo ich gesehen habe, da kann ich was machen. Mich auch recht bewusst dafür entschieden, bei dieser einen Familie bzw. diesem einen Hausbesitzer, der zu beiden Häusern gehört, zu bleiben, weil ich erlebt habe, dass sehr, sehr viele Helfende von Keller, von Erdgeschoss zu Erdgeschoss, also von Haus zu Haus gezogen sind, weil sie gesagt haben, wir müssen hier möglichst schnell das Allergröbste in den Häusern auch jetzt wegschaffen, damit es wieder bewohnbar werden kann, also damit nicht jetzt der Schlamm sich da richtig festsetzt, ja, und man das irgendwann gar nicht mehr wegschippen kann, weil das Wasser ja auch trocknet. Und ja, das waren so meine ersten Erfahrungen, kann ich sagen. Und solche Versorgungsstellen wie hier gab es dort eben auch. Und einige von denen wurden nach einigen Wochen zurückgebaut oder waren nicht mehr so notwendig, weil sich dann eben einige etwas größere etabliert haben als Anlaufpunkt.
Gab es irgendein Erlebnis, so, was dich besonders beeindruckt hat in der Zeit?
Ja, es gab total viele. Es ist schwierig, das, glaube ich, so auf eins runterzubrechen. Also ich fand es schon faszinierend, wie fremde Menschen in Deutschland, was ich so nicht kannte, ohne jegliche Hemmungen und Vorurteile aufeinander zugegangen sind, miteinander an einem Ziel irgendwie gearbeitet haben und wirklich jede und jede sich so eingebracht hat, wie es ging. Also mit Kaffee und Obst rumgegangen sind. Tatsächlich beeindruckt hat mich etwas, was auch ein bisschen lustig ist. Da kamen einmal eine Bundeswehrsoldatin und ein Bundeswehrsoldat zu Fuß durch das Dorf und kam mit einer Kiste voll Haribo-Gummibärchen. Und ich fand es so sympathisch, weil in diesen Anfangstagen eben jede und jede das gemacht hat, was gerade noch nötig war und sie sich da auch nicht zu schade waren, gesagt haben, jetzt gerade in diesem Moment gibt es schon so viele verschiedene Bereiche, in denen schon gewerkelt wird. Wir möchten aber auf jeden Fall auch irgendwas Kleines jetzt gerade schon beitragen und wir haben gemerkt, Wasser ist auf jeden Fall vorhanden zum Trinken. Warmes Essen gab es dann langsam wieder an einzelnen Stellen. Aber die Leute brauchen auch mal was zur Motivation, irgendwie was Süßes. Ja, einen kleinen Snack und dann sind sie da mit den Gummibärchen rumgelaufen. Das war auch ein schönes Erlebnis.
Auf deiner Seite, was ist bei dir so am meisten hängen geblieben?
Tatsächlich auch die Gemeinschaft, denn was hier halt gezeigt wurde, das ist halt in keinster Weise irgendwo eine One-Man-Show und auf einzelne zentrale Personen zurückzuführen, sondern hier kam ja eine ganze Welle an Helfern an. Nachdem halt die Flutwelle durchkam, kam die Helferwelle. Und die kam aus ganz Deutschland. Da war auch nicht die Frage, wir sind uns zu schade für etwas. Die wussten genau, was hier los ist. Die wussten, hier ist großes Unglück passiert. Das ist nicht gemütlich, was wir hier machen. Ne? Das ist auch nicht angenehm. Das macht auch keiner freiwillig mal so gerne, der sagt, ach ja, in meinem nächsten Urlaub setze ich mich in den Schlamm. Die wussten, Das wird hart. Und sie sind trotzdem gekommen. Sie haben nicht die Augen davor verschlossen, was hier passiert ist, sondern sie haben das mitgemacht. Und das ist ein ganz, ganz großer Bestandteil des Erfolges hier nach der Flut. Warum es uns hier im Kreis Ahrweiler wieder so gut geht, weil gemeinschaftlich angepackt wurde. Und für mich jetzt so als Einzelerlebnis war so am schönsten, wenn man dann auch die Anwohner gesehen hat, wie da einfach, wie man sehen konnte, wie sie sich dann irgendwann hingesetzt haben und die ganzen Sorgen sind einem runtergefallen, weil plötzlich Leute da waren, die gesagt haben, wir sind hier und wir unterstützen euch. Ja, das heißt, da wurden ganz, ganz groß auch seelische Päckchen den Leuten abgenommen durch diese Welle an Helfern. Und wenn man jetzt so durch die Straßen geht, was einen wirklich erfreut, ist, wie unbeschwert Kinder hier leben können. Also man hat ja immer noch, ich sehe hinten noch einen Teil von der Straße vom Asphalt, der in der Ahr liegt. Ich sehe immer noch umgestürzte Bäume. Wir haben, also die Altstadt ist eher ein Bretterverschlag. Ja, wir sind hier in einem ganzen Rohbauviertel. Und in dieser ganzen Baustelle sieht man dann Kinder, die unbeschwert fröhlich sein können. Menschen, die wieder aufatmen, Menschen, die zu Spaziergängen aufbrechen, die einfach wieder Mut gefasst haben und gesagt haben, ja, das ist passiert, aber es geht weiter. Das ist auf die Gemeinschaft dieser ganzen helfenden Hände zurückzuführen.
Dann nochmal einen Schritt zurück. Wie dramatisch ist es denn? Also für alle Leute, die jetzt nie hier waren oder vielleicht auch nur mal ein paar Bilder im Fernsehen gesehen haben, was würdest du sagen, was waren so auch die dramatischen Seiten der ganzen Aktion?
Dramatisch war, auch Leute dabei zu begleiten, die halt wirklich von jetzt auf gleich ihre Existenz verloren haben. Also ihr behüteter Rückzugsort, ihr Zuhause, war von jetzt auf gleich nicht mehr da. Es war alles zerstört, es war auch in großen Teilen gar nicht wieder herstellbar, wieder zurückholbar. Und ja, diese Leute dabei zu begleiten, war eine Mammutaufgabe.
Um mal jetzt da so zu ergänzen, was von meiner Seite aus auch sehr dramatisch war, eben wirklich einzelne Gespräche mit AnwohnerInnen. Zum Beispiel auch ein alter Schulkamerade meiner Mutter, der wochenlang bei uns übernachtet hat und erzählt hat, wie er die Nacht erlebt hat, welche Todesangst er hatte oder dass er auch gehört hat, wie eine Frau ertrinkt, Todesschreie gehört hat und nicht wusste, ob dieses alte Fachwerkhaus dem Ganzen noch weiter standhält, weil er ja gemerkt hat, wie hoch das Wasser schon war. Diese Dinge mitzubekommen, natürlich auch das Positive daran, wiederum dann ein Stück abnehmen zu können, aber das war ja keine Einzelgeschichte. Ja, da kamen dann in den Tagen und Wochen kamen dann diese Erlebnisse hoch und wurden auch ja sogar mir als mehr oder weniger Fremden teilweise auch erzählt. Also der Bedarf war da, diese Überwältigung, was ist da passiert? Da ist was immens Gewaltvolles irgendwie eingedrungen in das Leben. Man hat keine Chance, sich dagegen zu wehren. Man ist dem komplett machtlos ausgeliefert und auch dann erstmal abgeschnitten gewesen von der Außenwelt. Ich denke, das hat schon auch nochmal dazu beigetragen für die Betroffenen, dass sie da auch die Nacht ausharren mussten, ohne Kontakt zur Außenwelt, ohne zu wissen, was am nächsten Morgen passiert, wie es aussieht, wenn es hell wird. Ob ihre Lieben noch da sind, ob sie noch gefunden werden. Es gab ja auch sehr, sehr, sehr viele Vermisste am Anfang. Ja, die Zahl ging ja zum Glück dann nochmal immens zurück.
Es ist ja dann, Häuser wieder aufbauen, ist ja wahrscheinlich häufig einfacher, als quasi Menschen wieder aufzubauen oder die Psyche wieder herzurichten. Wie wird denn da weitergearbeitet? Macht ihr da auch was? Werden die Leute aufgefangen? Betreut ihr die noch?
Wir haben da auf die Strategie gesetzt, dass wir die lokalen Initiativen und sozialen und gemeinnützigen Einrichtungen eben unterstützen. Denn diese Strukturen gibt es ja nach wie vor. Die gab es auch damals schon, wenn auch die Gebäude oder die Menschen, die Mitarbeitenden betroffen waren. Aber die gab es und die haben natürlich viel aufgefangen oder eben so ein Projekt beziehungsweise einen jetzt mittlerweile ja auch schon lange bestehenden Verein, die Arche zu unterstützen, weil das eben die Punkte sind, wo die Menschen vor Ort auch hingehen und Gespräche führen können, aufgefangen werden. Es war so, dass auch von Anfang an verschiedenste PSNVler, also psychosoziale Notfallversorgung, gab, dass da die Menschen sich unter das Volk gemischt haben, mit angepackt haben, um auch in Kontakt zu kommen. Und genau diese Strukturen versuchen wir zum Beispiel von ATRA jetzt finanziell eben auch mit zu unterstützen, weil wir einfach nicht die Kapazitäten haben, um das selbst zu leisten. Aber mittlerweile gibt es auch ein Traumahilfezentrum hier in der Nähe. Das wird sehr gut angenommen. Also der Bedarf ist riesig. Aber ich denke auch nicht zu unterschätzen eben diese kleinen Begegnungspunkte, die geblieben sind oder die auch durch Wintertreffs, da kann Lukas mehr zu erzählen, die auch neu geschaffen wurden, extra auch für den Winter, wo man in Deutschland ja doch eher auch isoliert lebt. Ja, im Sommer trifft man sich automatisch eher draußen und ja, tauscht sich aus.
Das Zelt steht immer noch, du bist auch immer noch hier, Lukas, und stimmt es? Ist es so? Also ist es jetzt quasi hier immer noch so eine Auffangstation und wird deswegen auch noch eine Weile bleiben? Oder wie ist so die Zukunft angedacht?
Also das Ziel der Arche, die ja von Anwohnern und Anwohnerinnen hier direkt aus dem direkten Umfeld genauso wie von Helferinnen und Helfern gebaut wurde, ist, dass man halt irgendwann nicht mehr gebraucht wird. So, das heißt, das Ziel ist dann erfüllt von der Arche, wenn man die Tätigkeiten der Arche nicht mehr benötigt. Derzeit haben wir noch recht wenige soziale Treffpunkte, die wir da geöffnet haben. Also wir haben wenige Cafés, wir haben wenige Weingüter, wir haben wenige Bierstuben, die noch da sind, wenige Cafés. Solange kann die Arche gerne noch bestehen bleiben, tatsächlich als sozialer Treffpunkt. Du kannst hier hinkommen, du kannst dich austauschen, du siehst Menschen, du bist in Geselligkeit, du bist in Gemeinschaft, du bist halt nicht alleine. Ja? Weil wo sonst soll man hingehen? Und dann war eben so die Frage auch noch, was den Wiederaufbau angeht. An der Arche gibt es zum Beispiel noch den Infopunkt der Stadt und vom Land. Wenn ich also jetzt einen Antrag habe zum Wiederaufbau, und braucht da noch einen Rat, noch einen Tipp, ich brauche einen Gutachter oder so, kann man hier an die Arche kommen, hier wird man informiert, es gibt regelmäßige Stammtische, wo man sich darüber austauschen kann, Rechtsberatungen und ähnliche Sachen. Daneben gab es bei der Arche noch ein Projekt mit Klimageräten, das heißt, wir haben über 1080 Klimageräte im gesamten Flutgebiet, also nicht nur im Stadtgebiet, verteilt, also eingebaut. Das kann man sich vorstellen wie so eine ganz normale Klimaanlage aus dem Büro. Und damit wurde dann natürlich auch ermöglicht, den Leuten in ihrem sozialen Umfeld zu verbleiben. Das war A für die Leute direkt sehr gut, weil sie nicht wegziehen mussten. B auch für die Nachbarschaft gut, weil mehr Menschen hier geblieben sind und man nicht vereinsamt ist. Was dann noch solche Sachen angeht wie der Wintertreff. Es gibt ja nicht nur die Arche, die hier entstanden ist. Man hat im Stadtgebiet irgendwann gesagt, ja, wir brauchen sowas. Und zwar nicht als Einzelinitiative, sondern als richtig geförderte Initiative. Das hat Aktion Deutschland Hilft dann finanziert und wirklich überhaupt ermöglicht. Und ja, wir haben dann 10 Standorte identifiziert über das gesamte Stadtgebiet, wo wir gesagt haben, da wird es weiterhin eine Essensausgabe geben. Da wird es ein Zelt geben, da wird es eine Begegnungsstätte geben, da wird es auch ein Veranstaltungsprogramm geben, um einfach diesen sozialen Austausch weiterhin zu ermöglichen. Und ohne Aktion Deutschland Hilft wäre das zum Beispiel gar nicht möglich gewesen.
Gut, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal die Arche in all ihren Schönheiten an. So, wir sind jetzt aus der Arche mal rausgegangen, gucken uns mal gerade in der Siedlung in Ahrweiler hier oben direkt dahinter. Überall Handwerker unterwegs, vor jedem zweiten Haus sieht man ein Handwerksauto oder es sind Sand, Beton, Zement, alles Mögliche aufgebaut. Wo sind wir jetzt hier gelandet?
Ja, hier sind wir in einem Haus in der Nachbarschaft, was direkt anliegend an die Arche ist. Das Haus, ja, wie alle, komplett überschwemmt bis zum Erdgeschosskeller. Einmal komplett geflutet. Es ist jetzt in dem Zustand hier. Wir sehen, in Teilen ist der Putz abgeschlagen, der Estrich ist entfernt. Ansonsten ist die Besonderheit bei dem Haus, dass es eines der Häuser ist, die komplett luftgetrocknet wurden, ohne Bautrockner. Und ja, zur Behandlung wurden hier effektive Mikroorganismen auch reingebracht. Also in Teilen wurde auch der Putz drangelassen. Hat sehr gut funktioniert. Und wir von der Arche dürfen dieses Nachbarhaus nutzen, damit hier in den oberen Stockwerken, die noch intakt sind, Helfer schlafen können. Oder aber die Kellerräume, die wir hier hergerichtet haben, die können wir nutzen als Kartoffellager.
Effektive Mikroorganismen, was genau meinst du damit?
Ja, effektive Mikroorganismen ist eigentlich eine Mischung aus verschiedensten Mikroorganismen, die ein ja, positives Milieu herstellen. Also Mikroorganismen kann man sich so vorstellen, sind Kleinstlebewesen, die existieren überall, egal wo, auf dem Boden draußen, aber auch auf unserer Haut oder in unserem Darm zum Beispiel, und durch diese Flut mit all dem, was sie mitgebracht hat, eben Fäkalien insbesondere, was ja auch ja, ein organisches Material im Endeffekt ist, helfen diese Mikroorganismen oder eher gesagt diese spezielle Zusammensetzung an Mikroorganismen in Verbindung mit Wasser und mehrmaligen Aufsprühen, dass zum Beispiel dieser faulige, stechende Geruch auch vermindert oder sogar verschwinden kann. Was auch noch eine Wirkung davon ist, dass in diesen feuchten Häusern, insbesondere Kellern, natürlich auch die Gefahr von Schimmel besteht. Und dadurch, dass aber diese dominant regenerativen Mikroorganismen sich ausbreiten, entziehen sie quasi Schimmelpilzen auch die Nahrungsgrundlage und verhindern dadurch, dass sie sich ausbreiten. Also es hat auch einen nachhaltigeren Effekt. Ja, und dieses Mittel, rein biologisch, ja, das verteilen wir hier an verschiedensten Ausgabestellen im Flutgebiet.
Und ich bin jetzt selber kein Naturwissenschaftler. Ich habe lediglich das hier in der Anwendung gesehen. Es ist hier großflächig zum Einsatz gekommen und man kann sich ja das an diesem Haus gut anschauen. Hier wissen wir genau, was passiert ist, weil es auch alles von uns gemacht wurde. Und man riecht nichts mehr. Die Proben auch aus den Wänden haben keine Befunde mehr ergeben. Und wir können auch gerne mal in den Keller gehen, ne, da wo richtig der Schlamm drin stand. Und ja, wir können uns gerne mal den Kartoffelkeller anschauen.
Also noch sind wir im Erdgeschoss und hier kann man an den Wänden sehen, dass es ungefähr bis Kopfhöhe hier gestanden haben muss, weil ab da fängt die Renovierung an. Und jetzt gehen wir mal in den Keller zu den super gelagerten Kartoffeln.
Hier sind wir im Kartoffelzimmer, nebenan ist das Zwiebelzimmer, daneben das Möhrenzimmer und ja, man riecht nichts.
Kann ich bestätigen, also dafür, dass hier, man sieht an den Wänden noch, dass mal Schlamm da war, aber riechen tut es tatsächlich überhaupt nicht.
Genau, und hier steht jetzt aktuell ein Luftentfeuchter drin, der ist dafür da, dass die Kartoffeln ordentlich gelagert werden, aber ansonsten ist auch das gesamte Haus mit dem speziellen Putz, der hier drauf aufgetragen ist. Jetzt muss man auch wieder so sagen, ich bin auch kein Bauingenieur. Ja, aber da wurde empfohlen, dass man den dran lassen kann. Diese Empfehlung wurde gefolgt. Ja, und ich bin gespannt, wenn das nächste Mal hier eine Analyse gezogen wird aus dem Mauermaterial, was da herauskommt. Aber bisher war alles positiv.
So, am Ende von unserem Rundgang durchs Arche-Camp stehen wir hier vom Erika, dem Büro von die Arche. Eine Gelegenheit nochmal zu erklären, wie ging es denn hier eigentlich los, auch vor allem mit der Zusammenarbeit?
Ja, es lief über zwei verschiedene Ebenen, würde ich mal sagen. Und zwar einmal von Seiten der Arche aus, das kann der Lukas gleich erzählen, und einmal von unserer Seite von ATRA aus. Und zwar war ich unterwegs, Netzwerkarbeit machen, um verschiedene Ausgabestellen für die Mikroorganismen zu identifizieren, über die wir vorhin geredet haben. Ja, und bei der Gelegenheit lief mir hier an der Arche plötzlich der Lukas über den Weg. Und es hieß, ja, der Lukas, der ist hier der Chef, der weiß über alles Bescheid. Und darüber sind wir dann auch nochmal direkt in den Kontakt gekommen. Und ja, Lukas und ich sind eben seit der Grundschule zusammen in einer Stufe auf einer Schule gewesen. Und daher ja, war da natürlich auch ein sehr unkomplizierter Kontaktaufbau direkt möglich. Die andere Seite war dann, dass Lukas von der und das Arche-Team sich auch schon direkt an Aktion Deutschland hilft gewandt hatte mit einer Anfrage. Ja, wir haben das dann schnell festgezurrt. Jetzt hört ihr Lukas' Version, vielleicht ist die anders.
Nein, die ist absolut ähnlich. Und was man wirklich mal hervorheben muss, ist, dass wir ganz am Anfang sehr schnelle Hilfe erhalten haben. Und die auch wesentlich zum Aufbau hier dieses Camps dazu beigetragen hat. Natürlich, die ersten großen Hilfen waren zum Beispiel von der Feuerwehr aus Krimitschau und Kolditz. Die haben uns LKW-weise hier Verpflegung gebracht, aber irgendwann geht das natürlich auch zur Neige und du brauchst ganz spezifische Sachen, die du dann brauchst. Ja, und da gibt es zwei Player, die zu nennen sind. Das ist einmal Aktion Deutschland hilft mit ATRA und zum anderen die Stiftung Stern. Das sind beides Player, die gesagt haben, wir sehen, was hier passiert und wir geben euch jetzt im Vertrauen schon Geld. Und wir haben dann 15.000 Euro von Aktion Deutschland hilft in den ersten Wochen erhalten. Das war alles andere als selbstverständlich, um halt dieses Camp hier weiter aufzubauen. Und für diese Vertrauensbasis sind wir halt weiterhin dankbar, denn das ist ein ganz großer Meilenstein im Aufbau der Arche gewesen.
Eine Bitte haben die beiden mir noch für alle Hörerinnen und Hörer mit auf den Weg gegeben. Kommt ins Ahrtal, besucht die Orte, nutzt die Gastronomie, die schon wieder geöffnet hat, zeigt den Menschen, dass sie auch jetzt nicht vergessen werden und gebt ihnen eine Perspektive, dass es wieder so werden kann, wie es mal war. Und ganz nebenbei ist das Ahrtal auch eine tolle Landschaft, die auf jeden Fall einen Besuch wert ist. Für alle, die noch dichter am Einsatz dran sein wollen, in unserer letzten Folge haben uns zwei Kollegen von unserer Bündnisorganisation Arbeiter-Samariter-Bund ihren Einsatz in der verhängnisvollen Nacht geschildert. Sehr spannend. Genau wie natürlich alle unsere Folgen bei Who Cares, dem Podcast von Aktion Deutschland hilft, in denen wir HelferInnen aus der ganzen Welt vorstellen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, teilt ihn, lasst uns eine Bewertung da und am allerwichtigsten, empfehlt ihn euren Freunden und Freundinnen, Bekannten, Verwandten und allen, die ihr kennt. Das hilft uns und all unseren Bündnisorganisationen gehört zu werden und kostet euch nichts. Und wie immer, falls euch jemand fragt, who cares, dann ruft einfach, wir Arle. Sorry, musste sein. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, euer Mats Kastning.
Cares, der Podcast von Aktion Deutschland hilft.
Konzept und Produktion, Audiotextur.